Irene, ihr hattet ja jetzt vom 2. bis zum 5. März, also vom Donnerstagabend bis zum Sonntagabend, eure Frauenfilmtage mit vielen spannenden Filmen, die du uns auch schon vorgestellt hast, als du bei uns warst, das letzte Mal. Jetzt liegt das Ganze hinter dir. Wie war's denn?
Es war super, es war anstrengend, aber ganz, ganz begeisternd eigentlich, weil also wir haben so viel Zuspruch bekommen, eben mal, dass viel Zuschauer kamen zu uns Zuschauerinnen zu den Vorführungen, mehrere waren ausverkauft, dass aber die auch wirklich so gespannt an den Filmen und an den Lippen von den Gästen gehangen haben, die wir hatten. Ich fand sie auch schon gleich ganz, ganz faszinierend, viele von denen. Ja, und das war also ganz, ganz, ganz positiv. Und wir kommen ja aus 2 Jahren Corona raus. Also das war jetzt wirklich wunderbar, dass wir ohne Beschränkungen wieder die Filme zeigen konnten, dass wir sogar einen kleinen Sektempfang auch machen konnten. Ja, dass wir also jetzt diese Begrenzung nicht mehr hatten und auch so ein Enthusiasmus irgendwie aufkam, dass man jetzt so in der kuscheligen Wärme von vielen Leuten wieder die Filme angucken konnte. Ja, also das war sehr, sehr positiv und besonders war es halt, wir haben dieses Jahr besonders viele Gäste gehabt und die waren wirklich ganz speziell. Also es waren eben auch Gäste zu diesen ja, ganz Kernthemen von Terre des Femmes. Und ja, also bei der Eröffnung war das ganz toll, die Sarah Aduse, die ja Betroffene ist und Aktivistin gegen Genitalbeschneidung, Genitalverstümmelung, die also aus der Schweiz kam, sie ist Schweiz-Äthiopierin und die also alles so beeindruckt hat bei der Eröffnung, beim Publikumsgespräch danach. Weil sie halt eine ganz weise Frau ist, mit ihren jungen Jahren, naja, sie ist kurz über 30, eine ganz weise Frau, die halt so viel Arbeit und Energie und Herzblut da reingesteckt hat, um zu heilen von diesem Trauma, was sie erlebt hat, der Genitalbeschneidung als kleines Mädchen und da so viel Therapiearbeit gemacht hat, dass sie eben heute so weit gekommen ist, dass es so eine absolut positive Ausstrahlung hat und einem so viel vermitteln kann und so viel Verständnis auch hat, so für verschiedene Situationen, die nun andere Menschen durchmachen. Also das hat man gemerkt. Also ich war noch mal unten im Foyer, da war eben dann verschiedene Frauen um sie rum und haben noch weitergesprochen und die eine gesagt, sie ist eben Lehrerin für Tanz. Und sie wäre sowas von Socken gewesen, die Sarah zu sehen in diesen Fotos, also im Film, in diesen Fotos von kleinen Mädchen, jungen Erwachsenen, weil der Ausdruck so viel gesagt hat davon, dass sie einfach traumatisiert ist, dass sie überhaupt nicht mit sich im Reinen ist, dass sie eigentlich viel auch Depressionen da erlitten hat und hat gesagt, sie jetzt so zu sehen, diese strahlende, leuchtende junge Frau, die das alles ja so verarbeitet hat, dass sie jetzt eine unglaubliche Aktivistin ist und so viel auf die Beine stellt und so viel anschiebt, dass sie jetzt auch eine Stiftung gegründet hat. Ja, also die Zuschauer, die waren höchst beeindruckt und wir natürlich auch. Ich hatte sie ja schon vorher kennengelernt auf dem Filmfest Frauenwelt in Berlin, wo wir ja immer hingehen und Filme sehen und Gäste sehen und die dann eventuell auch gleich einladen. So haben wir es dann auch bei ihr gemacht. Und ja, dann ging es eigentlich am nächsten Tag gleich weiter mit dem nächsten Gast, nämlich die Angélica Cruz Aguilar, die Regisseurin von dem Film Vivas über die Frauenmorde in Mexiko. Und wozu wir ja auch eine besondere Verbindung haben, weil wir ja schon sehr früh bei den Frauenwelten zu dem Thema Film gezeigt haben, aber auch eine ganze Rundreise gemacht hatten mit Film und Aktivistin durch Deutschland und Österreich und dazu Regierungen aus Parlamentsausschüssen ins Europaparlament gefahren sind. Also da wirklich das sehr eng begleitet haben und dann Jahre später entsetzt waren, dass es einfach nicht vorangegangen war. Denn damals war es jetzt über Ciudad Juárez, diese Grenzstation USA, das war so ein Fokus, unglaublicher Fokus, weil so hunderte von Frauen ermordet wurden. Und inzwischen hat man halt immer mehr gehört, dass es im Rest von Mexiko das Phänomen auch ganz stark da ist und eigentlich auch im Wachsen ist. Und ja, und sie wollte eben eigentlich einen Film über die feministische Bewegung machen in Lateinamerika. Wegen Corona konnte sie es dann nicht machen. Und dann hat sie entschieden, ja, dann macht sie es in Mexiko. Und dann hat sie herausgefunden, sie kann nicht über die feministische Bewegung reden, ohne das Thema Frauenmorde anzusprechen, weil das einfach ein unbedingter Teil von dem Engagement von der feministischen neuen Bewegung, von diesen jungen militanten Frauen ist, dass man gegen diese Frauenmorde und auch gegen die Straflosigkeit, dass man da protestiert. Ja, da gab es also auch ein tolles Gespräch. Sie ist eben jetzt nicht nur die Regisseurin, sondern sie ist ja auch Aktivistin. Und ja, am Tag drauf hatten wir gleich zwei wieder beeindruckende Gäste. Zum einen mal wieder Gabriele Halder, die zu dem Thema Schwangerschaftsabbruch, also legaler Schwangerschaftsabbruch, ihre Expertise gibt. Sie ist ja Gynäkologin und auch Aktivistin in Bezug auf den legalen Schwangerschaftsabbruch. Und die natürlich wieder mal den Punkt berühren musste, bei uns ist ja immer noch Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert, auch wenn wir jetzt wenigstens den Paragraph 219 weg haben, also wo den Ärzten verboten war, Informationen auszugeben darüber, wie sie solche Abbrüche machen. Und sie hatte eben schon immer wieder darauf hingewiesen, dass Deutschland auch Entwicklungsland ist in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche. Das hat sie dann auch ganz toll ausführen können, wo halt die Grundlagen sind, um überhaupt diese Aspekte von Frauengesundheit überhaupt ja, bewältigen zu können und wie wichtig es zum Beispiel ist, wenn jetzt Medizinstudenten überhaupt nicht mehr beigebracht wird, wie man überhaupt Abtreibung macht, dass es logischerweise auch dazu führt, dass sich diese Möglichkeiten immer mehr ausdünnen, wie es ja jetzt eben schon ist. Naja, also sie hat natürlich da auch viel erzählt von Deutschland, aber der Anlass war ja ein Film, wo es um die USA ging, der Film Call Jane. Und das war ja immer der Schock, wenn man jetzt gehört hat, das haben die nach 50 Jahren dieses Gesetz wieder gekippt, dass es ja dann diesen legalen Schwangerschaftsabbruch garantiert hat. Und es war aber natürlich nochmal für die Leute in dem Film nochmal so ganz eindrücklich, wenn man halt wirklich diese unglaubliche Zeit wieder nachempfinden konnte und sich zugleich vorgestellt hat, dass genau das jetzt wieder abläuft in den USA. Also dass kleine Mädchen, 10-jährige Schwangere, die vergewaltigt worden war, in ihrem Staat es verboten ist, ihr eine Abtreibung zu gewähren. Die muss dann irgendwie in andere Staaten reisen. Also wirklich himmelschreiende Behandlung von Frauen und Mädchen. Ja, und da war viel junges Publikum. Und ich habe es auch gesehen, als sie jetzt rauskamen, die waren also ganz mit dem Thema, das war jetzt für die wahrscheinlich zum großen Teil auch wieder neu, aber die haben dann noch weiter diskutiert, habe ich gesehen, Gespräche gehabt. Also ich glaube, das ist ein Thema, das ist wirklich jedes Mal, wenn wir es bringen, und letztes Jahr hatten wir auch schon einen Film drüber, wir hatten einen Film über El Salvador, wo völliges Abtreibungsverbot ist. Das heißt, auch wenn das Leben in Gefahr ist, auch wenn sie Fehlgeburten hat, alles, also völliges, also wenn sie Fehlgeburt hat, dass sie dann nicht behandelt werden kann, weil die Anklage dann im Raum steht, sie hat das Kind ermordet. Und dann wagen sich auch die Ärzte nicht mehr, sie ja überhaupt zu retten, also sie überhaupt zu behandeln. Also wo dann halt auch Frauen sterben dran. Also von diesen entsetzlichen Zuständen in diesem mittelamerikanischen El Salvador sind wir jetzt zu den USA gekommen, wo das genau das jetzt in vielen Staaten schon Realität ist, weil eben jetzt den Staaten überlassen worden ist, dass sie das entscheiden können, dass es eben nicht mehr das bundesweite Gesetz gibt, das eben dieses Recht garantiert hat, in der vom Verfassungsgericht. Ja, und dass wir also jetzt diese Schiffe, die früher in arme Länder geschickt wurden, wo es keine Abtreibungsmöglichkeiten gab, dass die da hingeschickt werden. Also die wurden früher hingeschickt und dann in internationalen Gewässern haben die dann diese Schwangerschaftsabbrüche machen können. Und jetzt liegen die vor der Küste von den USA. Das ist also wirklich der Wahnsinn. Ja, also ich glaube, das war auch ganz eindrücklich. Und danach hatten wir dann, ging es nach Afghanistan zu dem Film über die drei Sängerinnen, die also kurz bevor die Taliban die Macht übernehmen, eben obwohl das schon von diesen ganz reaktionären Kräften, von diesen talibanaren Kräften schon sehr bedroht war und dieses Verbot zu singen für Frauen, überhaupt zu singen, überhaupt Musik, schon so in der Luft lag und die konnten also Konzerte nur mit Militärschutz machen. Und dann taucht man da ein in in diese Situation, diese jungen Mädchen, die also ein unabhängiges Leben führen wollen, deswegen aus Pakistan nach Afghanistan gekommen sind, allein ohne ihre Eltern, um unabhängig zu sein und dem, was sie nun gerne entwickeln wollen in ihrem Leben, dem nachgehen, das heißt also auch Musik machen, das heißt in so einer Pop-Sing-Show mitzumachen, von den Eltern ganz verpönt, dann weil die also höchst religiös sind, oder auch Sport zu machen, zum Beispiel Boxen, was also die beiden auch und besonders die Sadika, also unser Gast, besonders gern macht. Da wird man da also rein gezoomt praktisch oder gebeamt und bekommt mit, wie dann die beiden da auf der Straße entlang gehen und da ein Haus angucken von einem Regierungsmitglied, das also gerade zerbombt worden war und dann sagen, boah, wie schrecklich, guck dir das an, wenn die nicht mal geschützt sind, wie geht's denn uns? Und sich vorzustellen, dass die Taliban nochmal kommen, was wird denn aus uns? Und ja, das war also sehr dramatisch, so, das so zu sehen und natürlich auch die Sadika dabei zu haben. Und sie hat also zu Beginn, um etwas vorauszuschicken im Film, hat sie dann auch gesungen. Ganz toll. Eine tolle Sängerin. Sie hat a cappella dann ein Lied gesungen und sie singt ja also ganz viel auch so die Hazara-Lieder, nämlich von ihrer ethnischen Minderheit, die eben auch von der herrschende Elite seit langem diskriminiert und verfolgt wird auch. Und und es sind also zum Teil eben Folklore, aber auch Pop-Versionen von diesen Folklore. Und sie ist so eine starke junge Frau, da kann man sich auch vorstellen, also wenn die jetzt sich selbstständig gemacht hat, von der Familie, angefangen im anderen Land. Sie wollte ja eigentlich Jura studieren. Da angefangen hat, also sich zu entwickeln und eigentlich ohne Netz und doppelten Boden das dort gemacht hat. Sie musste dann auch irgendwie immer wieder Wohnung suchen und so. Und zugleich hat man gemerkt, sie hat dann auch eine unglaubliche Freude ausstrahlen können oder auch eine kecke Art, ja, Humor zu zeigen. Und zugleich hat man gemerkt, das ist ihr Überlebenswille und Möglichkeit, mit dem wirklich schlimmen Trauma zurechtzukommen. Sie hat ja dann auch 38 Tage hat sie noch nach dem Einmarsch der Taliban clandestin gelebt und hat erzählt, dass sie eben nie länger als 2 Tage irgendwo war und den Namen natürlich auch dauernd geändert hat und gesagt, sie hätte wie eine Kriminelle da gelebt, bevor sie dann eben rausgeflogen wurde nach Abu Dhabi. Und dort war sie also monatelang im Lager, was ihr wie ein Gefängnis vorgekommen ist, bevor sie dann nach Deutschland gekommen ist. Eigentlich vermittelt durch eine Gruppe von Filmemachern, die einen Dokumentarfilm mit ihr gemacht hatten und dann das dazu verholfen haben, dass sie jetzt nach Deutschland kommen konnte und da jetzt im Norden von München lebt. Ja, und es war eigentlich sowas von berührend und herzzerreißend auch, eben dieses mitzubekommen, wie sie ja, sich anstrengt, dieses Leben weiterzuleben und ihren Weg da weiterzugehen. Und dann kam ja auch noch eine Repräsentantin, eine afghanische Repräsentantin von Women Without Borders, die eben auch Frauen aus allen möglichen Ländern Solidaritätsarbeit machen mit den, in den verschiedenen Ländern, die auch eine Aktion hat eben für arme Frauen in Afghanistan. Und ja, das war also schon sehr, sehr eindrücklich. Und man kann sagen, sie hat es auch wirklich vermitteln, sie haben beide es vermitteln können, dass es zwar alles ganz schlimm und schrecklich ist, wenn man da hinguckt, auf der anderen Seite auch so resiliente junge Frauen zeigen, dass eben ganz viele da weiter dafür kämpfen, dass sie eben so ein selbstbestimmtes Leben, wie sie es jetzt 20 Jahre lang in großen Zügen haben konnten, dass es das irgendwann auch wieder mal geht. Sie wurde dann auch gefragt, ja, wie ist denn, willst du dein Jurastudium wieder aufnehmen? Das war also auch ganz vollkommen traurig, als sie gesagt hat, was für einen Sinn hätte das jetzt, dass ich Jura studiere? Es gibt das Land nicht mehr, wo ich überhaupt Jura praktizieren könnte. Das ist überhaupt nicht abzusehen und deswegen wird sie sich eben jetzt der Musik widmen. Ja, also sie ist uns sehr ans Herz gewachsen, die Sadiqa. Und ich wünsche ihr wirklich ganz arg, dass sie das also mit der Musik auch weiter vorantreiben kann. Sie ist eine tolle Sängerin und ja, eine von unseren anderen Gästen hat gesagt, sie hätte eigentlich das verdient, diesen Preis, also das zu gewinnen, diese Show. Das hat ja ihre Freundin gewonnen, die Show, weil sie eine ausgezeichnete Sängerin ist. Und mal sehen, vielleicht können wir auch irgendwie mit anstoßen, dass sie dann doch nochmal mehr Kontakte hier bekommt, um ja, da so Möglichkeiten angeboten zu bekommen, sich da weiterzuentwickeln. Und am nächsten Tag hatten wir nochmal einen ganz besonderen Gast. Das war jetzt zum Film The Deal, also über das kriminelle Netzwerk, um Frauen in die Prostitution zu schleusen von Nigeria über Italien nach Deutschland. Und das war jetzt der, also unser Gast von 2013 und 2019. Damals war er noch Kriminalkommissar und später hat er eben dieses Kommissariat 1 dann in Augsburg geleitet, wo sie sich mit Menschenhandel, Frauenhandel, Prostitution und organisierter Kriminalität befassen. Ja, auch mit Morden, mit Mord, für Mordprozesse recherchiert haben, ermittelt haben. Und der ist also so ein erfahrener Ermittler in diesem ganzen, also seit 30 Jahren hat er da, für 30 Jahre hat er da darin gearbeitet, ist inzwischen im Ruhestand, aber ganz aktiv, weil ihm das so ein Herzensthema ist, wie es eben Frauen in der Prostitution hier in Deutschland geht, besonders halt seit wir ein Gesetz bekommen haben 2002, das die Prostitution als einen Job für jeden anderen definiert hat, in dem, ich denke, blauäugigen, guten Vorhaben vielleicht, dass die Frauen dadurch mehr Würde erfahren könnten, mehr Sicherheit bekommen könnten. Und das alles hat sich eigentlich ins genaue Gegenteil verdreht. Also ich meine, die Würde wird nicht dadurch geschaffen, dass man jetzt die Frauen als normale Gewerbetreibenden bezeichnet, sondern es geht ja um ganz gravierende Eingriffe in deren Intimität, in deren Körper, in deren Gesundheit, in ihre psychische Gesundheit, dass man nicht ablegen kann wie ein Kleid, wenn man dann nach Hause geht. Wobei eben die Mehrheit dieser Frauen der Prostitution überhaupt keine zu Hause hat. Also ganz viele müssen in den Bordellen leben. Die haben also überhaupt keine Zeit dazwischen, wo sie irgendwie mal wirklich für sich und privat werden im geschützten Raum. Und ganz eindrücklich auch eben, dass er mit Daten das nachweisen kann, dass über 95% dieser Frauen eben Frauen aus ganz armen Ländern sind, Also sowohl aus Osteuropa als auch zum Beispiel hatten wir ja Nigeria oder andere Länder. Und dass die eigentlich geopfert werden, also dass deren psychische und physische Gesundheit geopfert wird für das angebliche Wohlergehen dieser deutschen Gesellschaft. Und wenn, also das gesagt wird, ja, wenn zum Beispiel kritisiert wird, okay, wenn man jetzt zum Beispiel die Prostitution abschaffen würde, dann würden ja wieder die Vergewaltigungen in die Höhe gehen. Was ein ganz perfides Argument ist und für mich Ausdruck von Rassismus, wenn man sagt, okay, dafür, dass also jetzt die deutschen Frauen nicht vergewaltigt werden, opfern wir halt diese ja, bulgarischen oder nigerianischen Frauen. Abgesehen davon, dass auch gar nicht stimmt, das hat er eben vorgebracht. Es stimmt eben auch nicht, weil wäre das nun so, dann würde, dann hätten wir jetzt keine Vergewaltigung in Deutschland, weil wir ja einen völlig liberalisierten Markt da haben, wo inzwischen, man sagt, zwischen 52.000 oder 1 Million Frauen der Prostitution, man weiß es nicht, es sind ja keine Erhebungen möglich, weil sich ja diese Frauen eben überhaupt nicht anmelden, so wie das eben in diesem Gesetz vorgesehen war, wie sie sich vorgestellt haben. Sie meldet sich an und dann ist sie legal und dann ist ja alles in Ordnung und sie ist eine gewürdigtes Mitglied der Gesellschaft. Hat sich ja gar nicht so getan. Und ja, ich glaube, diese Überlegung, dass es auch Ausdruck von Rassismus sein kann, dass hier so als Normalität angenommen wird, dass diese Frauen aber solche großen psychischen und physischen Schäden davon tragen, das ist für mich schon schockierend. Und ich meine, dass es eben diese Schäden gibt, das haben ja jetzt nur viele Traumatherapeuten ausgeführt, also aus ihrer Erfahrung, dass es Traumata sind, die eigentlich Leuten, die Kriege erleiden, gleichgesetzt wird. Und dass viele von denen, auch wenn sie aus der Prostitution raus sind, wenn sie das Glück haben, noch ganz lange an genau diesem Trauma leiden.
Ich glaube, wir müssen hier auch nochmal ganz deutlich sagen, das ist ja nicht so, dass die Frauen freiwillig da sind, sondern wir reden hier von Menschenhandel. Also, dass ein ganz großer Teil dieser Frauen reingelegt wurden, dass denen gesagt wurde, ihr könnt hier als Haushälterin arbeiten, als Pflegekraft, als Friseuse, was auch immer, in der Bar bedienen und sie finden sich in der Prostitution wieder und sind in einer sklavenähnlichen, in einer Situation, wo sie versklavt werden. Sie sind nicht die selbstbewusste Sexarbeiterin, sondern sie werden gehalten von mafiösen Strukturen. Dahinter sind mafiöse Strukturen, das sind Kriminelle, die auch Geldwäsche betreiben und die die Frauen knallhart ausbeuten. Das wurde in dem Film ja auch klar. Dass was für Beträge da über den Tisch gehen,
Ja.
was dabei letztendlich bei den Frauen hängen bleibt, wie die ausgebeutet werden, mit welcher Brutalität auch, es ging in dem Film ging es ja um nigerianische Frauen, auch wenn die Frau sich befreien kann oder befreit wird aus dieser Situation, dass zu Hause ihre Familie bedroht wird. Das ist nicht nur, dass die eingeschüchtert werden durch irgendwelche Rituale, sondern auch ganz massiv. Und das hat mich ziemlich, also, und
Ja,
was,
und der Herr
ja?
Spohr sagt ja auch, dass seine Erfahrung jetzt 30 Jahre ist, dass du es überhaupt nicht trennen kannst, die Prostitution von diesen kriminellen, organisierten kriminellen Strukturen. Ja, ich denke, damit müssen wir uns konfrontieren. Das ist unsere Verantwortung als Gesellschaft. Und beschämend ist für uns, wenn wir angucken, wie eigentlich jetzt die anderen europäischen Länder uns anschauen. Wir sind also verschrien jetzt inzwischen als Bordell Europas und Drehscheibe für Zwangsprostitution und Menschenhandel. Und ja, schon das Europäische Parlament hat ja schon gefordert 2013 oder 2014, dass eigentlich alle Länder Europas dazu übergehen sollten, Modelle wie jetzt das nordische Modell einzuführen. Also nordische Modell heißt ja Entkriminalisierung der Frauen, Kriminalisierung der Freier, Ausstiegshilfen und Bewusstseinsprozesse in der Bevölkerung anstoßen. Und dass dann die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa kommt, die 57 Staaten aus Europa, Zentralasien und Nordamerika zusammenfasst, und dass die sagen, es existiere eine endlose Liste an Evidenz- und Expertenmeinungen, welche die desaströsen Effekte der Legalisierung des Prostitutionssystems in Deutschland beweisen, und es sei Zeit für die Abschaffung des Systems Prostitution in Deutschland. Also da ist man fassungslos, dass in der Politik hier so wenig passiert ist. Und er hat ja auch nochmal aufgeführt, dass schon 2007, also 5 Jahre nach dem Gesetz, eine erste Evaluation gemacht worden ist und da klar geworden ist, das hat überhaupt nicht diese Effekte, die da gewollt waren. Es haben sich ja ein paar Dutzend Prostituierte überhaupt angemeldet, wie es eigentlich aber erwarten worden war. Und dass die, also dass es gegenteilige Effekte gehabt hat, also ganz desaströse Effekte, und trotzdem ist nichts gemacht worden. Erst 2017 dann nochmal evaluiert worden, wieder gesehen worden war, es hat sich überhaupt nichts gebessert an der Situation der Frauen. Dann wurde nochmal ein Gesetz gemacht, das sollte eigentlich Fehlleitungen vielleicht versuchen zu korrigieren, wenn man mit bestimmten Maßnahmen es korrigieren würde. Nach seiner Aussage hat es auch überhaupt nichts gebracht, besonders, er war ja auch als Experte, da wurde er ja gehört bei dieser Gesetzgebung, weil er eben sagt, Vorschläge, die sie gemacht haben, um vielleicht da wirklich nochmal korrigierend einzugreifen, sind dann doch alle wieder rausgeflogen auf Druck von dieser Prostitutionslobby. Und dass wir jetzt wieder eine Situation haben, dass jetzt wieder gesagt wird, wir müssen das weiter evaluieren, jetzt wird es wieder aufgeschoben auf 2025, dann wird es, ist es evaluiert und erst dann wollen sie irgendwas machen. Also ist vielleicht verständlich, dass dann viele, inzwischen viele Gruppen gibt und Organisationen, die tatsächlich sagen, jetzt brauchen wir eine neue Gesetzgebung, jetzt brauchen wir so ein Modell wie das neue, wie das nordische Modell. Und das war ja der Titel von unserem Fokus 2019, da haben wir gesagt, Ausstieg aus der Prostitution jetzt. Und jetzt sind wir trotzdem 4 Jahre später und ja, er musste uns also wieder davon erzählen. Aber er hat also viele, viele interessante auch Fortschritte hat er davon erzählt und das kann man ja wirklich dann nochmal reinhören in das Gespräch. Ja, also das war sehr beeindruckend und immer wieder lerne ich da auch wirklich neue Dinge dabei. Ja, wenn er zum Beispiel dann erzählt, wie waren denn die Prostituierten vor diesem Gesetz geschützt, wo alle Leute sich wahrscheinlich beschweren, ja, das war ja ein furchtbares Gesetz, und wie waren sie nachher geschützt? Also ja, es ist total super, wenn man eben wirklich mehr informiert wird und sich dem gegenüber auch öffnet, da mehr Informationen zu bekommen und sich dieser Verantwortung als Gesellschaft stellt. Ja, und ganz am Schluss haben wir dann noch ohne Gast, aber einen wunderbaren Film gesehen und einen auch aufrührenden Film, der ja 20 internationale Preise bekommen hatte und der für den Oscar nominiert war, eben über Zwangsverheiratung und Frühehen bei einer ethnischen Minderheit im Norden Vietnams. Und dieses unglaubliche junge Mädchen mit einer Power, die sich also versucht hat, dem entgegenzustellen und das also nicht einfach sich gefallen zu lassen. Ja, also da hatten, das war auch, glaube ich, fast ausverkauft. Aber so die Resonanz war wirklich sehr, sehr schön. Wir sind total glücklich aus dem Frauenfilmtagen rausgegangen. Auch die Zusammenarbeit jetzt mit unserem Team war wunderbar. Es gab dann wirklich solche kleinen auch Stolpersteine. Wir sind ja so ein Mini-Team, ja. Wir sind ja eigentlich so die hauptsächlich, sondern arbeiten sind wir ein Zweier-Team. Und dann fühlt sich das dann auf, wenn wir dann tatsächlich die Frauenfilmtage haben, die Woche, die 4 Tage. Dann plötzlich schwillt es an auf. ja, knapp 20 Leute. Aber die waren sowas von toll dabei. Und dann gibt es so kleine Katastrophen, wie wir haben jetzt zum ersten Mal dann selbst die Karten verkauft im DAI. Und wir waren also so zugange mit den verschiedenen Gästen und die zum Hotel und wieder dahin und zum Essen zu bringen. Und die haben Technik aufgebaut und so weiter. Und plötzlich werde ich angerufen, wo sind denn die Eintrittskarten? Und die hatte ich nicht und die hatte mein engagierter und Teammitglied Thilo auch nicht. Und wir waren völlig entsetzt, wir konnten gar nichts machen. Wir haben gesagt, ihr müsst es jetzt irgendwie lösen. Und dann haben die so was Schönes gemacht. Die haben dann ganz schnell das Team von den Helferinnen und die haben dann ganz schnell ja, sich da so Karten besorgt und dann von Hand ganz originelle Eintrittskarten gemacht. Also dann mit Farbe ausgestrichen und dann mit verschiedenen Farben für die Filme und dann der Film und Handschrift drauf. Drauf gemalt worden war. So hatten wir also dann viel besser als mit den ursprünglich gedachten Karten, hatten wir dann das organisiert, also welche Karten jetzt für welche Vorstellung gelten sollte. Und wir bekamen ein Lob von den Zuschauern, die gesagt haben: Habt ihr tolle Eintrittskarten? Sehr beeindruckend. Ja, manchmal kommen bei so kleinen Katastrophen dann die tollsten Dinge dabei raus. Und das erleben wir dann immer wieder mal. Also es ist nicht ohne irgendwelche Pannen, läuft es nicht ab, aber wir haben schon im Vorfeld versucht, es möglichst perfekt zu planen, aber wohl wissend, dass es immer kommt und dann wissen wir auch, da muss man einfach auch drüber lachen und sagen, okay, shit happens, jetzt gucken wir, wie wir es irgendwie, wir oder irgendjemand, der uns hilft, das dann löst. Ja, und so war es wirklich eine sehr, sehr positive Erfahrung auch als Team. Und auch wirklich guten Zuspruch von Kooperationspartnern, von den ganzen Leuten, die uns fördern und unterstützen. Auch eben von anderen Frauenorganisationen, die, mit denen wir ja auch im Frauennetzwerk zusammen sind oder die uns jetzt unterstützen, wie Zonta oder Inner Wheels. Doch, und wir waren auch zufrieden damit. Wir hatten zwei unterschiedliche Stätten, Spielstätten, einmal das Kino und einmal das DAI. Kino war natürlich wieder wunderbar. Eine große Leinwand zu haben und diese Bequemsitze und ja, gut gestaffelt diese Sitze. Das war alles sehr schön. Und auf der anderen Seite, DAI war wieder ein ganz anderes Atmosphäre. Ja, war eine Atmosphäre, wo irgendwie nochmal mehr so der Austausch und die Gespräche auch nochmal danach nochmal mehr möglich war und nur so diese, ja, dass eben ein DAI ein Umfeld ist, wo auch unheimlich viel los ist, also viel Austausch auch ist. Ja, also da waren wir völlig zufrieden auch mit den beiden Spielstätten. Und die Leute konnten sich ja auch aussuchen, was ihnen jetzt wichtiger war, ob jetzt die oder die Spielstätte oder das und das Thema. Und wir sind auch zufrieden, dass wir tatsächlich eine Themenbreite abgedeckt haben, die den Terre des Femmes Kernthemen entsprechen.
Irene, ich habe, als ich dort war, hattest du eine Ansage, die mich schon etwas erschreckt hat, dass es diese Sache mit dem Plakat, dass es Angriffe gab auf die Frauenfilmtage. Ich war ziemlich schockiert, als ich das gehört habe. Was steckt da dahinter?
Ja, das war tatsächlich für mich auch eine Überraschung. Ich bin nun nicht in sozialen Medien drin und kriege viele Sachen erst gar nicht mit. Am Frühmorgen vom Eröffnungsabend von unserem kleinen Filmfestival in Tübingen wurde mir eben ja, eine E-Mail geschickt, wo mich auch davon informiert wurde und auch eben Fotos mitbekommen hatte, dass nämlich unser Plakat mit der jubelnden jungen Frau, die ja Betroffene von und Aktivistin gegen Genitalbeschneidung ist und der Gast unseres Eröffnungsabends, nämlich die Schweiz-Äthiopierin Sarah Aduse, mit einem Graffiti übersprüht, erwachte unser Plakat. Und da stand drauf: No TERFs de Femmes. Also Nein zu trans-exkludierenden radikalen Feministinnen. Wobei ja TERF ein Kampfbegriff gegen Frauenrechtsorganisationen nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern ist. Und nun waren die Graffitis auf unseren Plakaten am Vorabend der Öffnung nicht die einzigen kürzlichen Attacken gegen uns. Schon Tage zuvor wurde dem Frauennetzwerk 8. März, also unsere Kooperationspartner, Mitveranstalter, von einer Tübinger Gruppierung erklärt, nicht mit diesen zusammenarbeiten zu können oder Absprachen zu treffen, weil, eben ich, da zitiere ich jetzt, das Frauennetzwerk 8. März Unterstützer Sternchen in der Frauenfilmtage in Tübingen ist, welches jedes Jahr von Terdefam veranstaltet werden. Terdefam ist in den letzten Jahren immer wieder stark wegen transfeindlichen, aber auch rassistischen Aussagen und Positionen aufgefallen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass es für Terdefam überhaupt nichts Neues ist in unserer 40-jährigen Geschichte, dass uns ein diffamierender Stempel aufgedrückt wird mit einer Anschuldigung wie rassistisch, wenn wir uns gegen gravierende Menschenverletzungen an Frauen engagieren. Zum Beispiel gleich zu Beginn in den 80er Jahren gegen Genitalverstümmelung. Damals konnte also Frau von einem Professor der Ethnologie in Deutschland hören, dass diese eine schützenswerte Tradition und kulturelle Andersartigkeit wäre. Aber Terre des Femmes ist es zu verdanken, dass nach vielen Jahren Aktivismus auch im letzten Winkel der Republik im Mainstream-Bewusstsein angekommen ist, dass es eine extreme Verletzung des Körpers, der Psyche und der Menschenrechte von hunderten Millionen Frauen auf der ganzen Welt ist. Und dass Gesetze dagegen verabschiedet wurden vom Bundestag. Und es folgten mit jedem Thema weitere diffamierende Label. Und genauso sind wir es immer mehr gewohnt eigentlich in der letzten Zeit, dass uns ein diffamierender Stempel aufgedrückt wird, ohne sich die geringste Mühe zu machen, einen Faktencheck durchzuführen. Auf welchen Tatsachen denn zum Beispiel die Anschuldigung von Transfeindlichkeit beruht. Und wenn es nun um die Terre des Femmes Frauenfilmtage Tübingen geht, die ja direkt erwähnt wurden, die Nachfolger vom Filmfest Frauenwelten, dessen Begründerin und Leiterin ich ja 17 Jahre lang war, wird bei einem solchen Faktencheck Folgendes herauskommen, dass wir bei den Frauenwelten von 2002 bis 2018 jedes Jahr Filme zu Lebensbedingungen, Diskriminierung und Gewalt gegen Homo, Trans- oder intersexuelle Frauen weltweit präsentierten. Sogar mit einem Fokus dazu, als keine Sau, hier für alle Nicht-Schwaben, kein Mensch auf gut Schwäbisch, überhaupt wusste, dass es so etwas wie Intersexualität überhaupt gibt. Wir hatten dabei die transsexuelle Kickbox-Champion Nong Thum als Talent, als Gast. So eine beeindruckende und bezaubernde Persönlichkeit. Und sie war das für das Publikum Augenöffnen, zusammen mit dem ganzen Fokus, und verhalf sicher vielen zu neuen Perspektiven. Das ist alles nachzuverfolgen in unserem Archiv zum Filmfest Frauenwelten in Tübingen, das wir unten auf der Startseite der Frauenfilmtage stehen haben, also unserer neuen Homepage. Aber unten finden wir immer noch das Archiv der Frauenfilmtage. Und da finden wir auch unter 2006 den Rückblick zum Fokus mit Nong Thum. Und jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, warum haben wir diese Filme eigentlich immer präsentiert beim großen Filmfest? Die Antwort ist nicht, weil das Kernthemen von Terre des Femmes wären. Diese sind nämlich Genitalverstümmelung, angebliche Ehren, also in Anführungszeichen Morde, Zwangsheirat und Frühehen, Prostitution und Frauenhandel, Ausbeutung von Arbeiterinnen in Billiglohnländern, häusliche und sexualisierte Gewalt, sexualisierte Gewalt auch als Kriegswaffe, Gewalt gegen Frauen in patriarchalen Gesellschaften und Religionen. Und auch nicht haben wir sie präsentiert, weil wir uns als transfreundlich oder intersektional präsentieren wollten, sondern weil diese Filme besonders vulnerable Gruppen abbildeten, wie auch behinderte Frauen oder Seniorinnen. Und dazu brauchten wir keine Leitlinien oder Regeln, die das in unserem Programm vorschrieben. Es war immer eine Selbstverständlichkeit für uns bei Terre des Femmes, dass wenn Frau einmal sensibilisiert wurde bezüglich der Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen durch patriarchale Strukturen, sie auch sensibel sein musste für alle möglichen anderen Formen der Gewalterfahrung, Diskriminierung, Unterdrückung und Ausbeutung. Und wir präsentierten Filme dazu, sei es zu Frauen in armen Ländern des globalen Südens, Frauen mit Behinderung, Seniorinnen oder ganz erstaunlich für viele Neugeborenen, wie in unserem wirklich eindrücklichen Fokus 2011, Menschenrecht, gewaltfreie Geburt. Und wichtig ist dabei für Tübingen, wer auch immer diese diffamierenden Äußerungen und Attacken zu verantworten hat, sollte sich nicht täuschen. Denn sehr viele Tübingerinnen und Tübinger haben ein gutes Gedächtnis und werden sich erinnern an so viele berührende Filmvorführungen und Gespräche mit Gästen, Betroffene, Aktivistinnen, Expertinnen und engagierte Filmschaffenden. Und es wird Ihnen gar nicht gut aufstoßen, dass ausgerechnet wegen oder trotz unserem Engagement für Menschenrechte für Frauen und gegen gravierende Gewalt gegen Frauen und solche Label verpasst werden. Und auch Tübinger Frauenrechtsorganisationen haben sich schon mit uns solidarisiert und sich verwehrt dagegen, dass wir ausgegrenzt werden sollen. Sie fordern auch alle Feministinnen auf, die Graffiti-Aktion öffentlich, ob in Zeitung, Social Media oder Homepage, zu verurteilen. Denn damit werden hoffentlich auch in Zukunft Aktivistinnen und Frauenprojekte vor größeren Anfeindungen geschützt, wie in anderen Städten zunehmend konstatiert werden muss. Und ich hätte auch eine große Hoffnung. Jetzt kann Frau ja des Öfteren hören, dass der Internationale Frauentag, der 8. März, zum Feministischen Kampftag umbenannt werden soll. Und da hoffe ich doch sehr, dass dieser Begriff nie die Bedeutung erlangt, der Tag, an dem Frauenrechtsaktivistinnen und Organisationen angegriffen und bekämpft werden.
Danke, Irene. Vielleicht kann ich auch noch was dazu sagen, weil ich ja viele Jahre die Freude hatte, dieses Filmfest zu begleiten. Und was mich am tiefsten berührt hat, war diese Kraft der Aktivistinnen und diese Solidarität, diese internationale, weltumspannende Solidarität von Frauen jeglicher Farbe, jeglicher Herkunft, die sich einsetzen. Ich hatte immer so ein warmes Gefühl, ich habe schier geheult, wenn ich da drin gesessen bin und mir das angeguckt habe und gedacht habe, ja, wir Frauen müssen zusammenhalten. Und auch, ich habe mich auch lange davor auch mit diesen ganzen Themen befasst und für mich war auch diese Frage, was ist eigentlich Normalität, was sind Geschlechterrollen, das hat für mich dazugehört. Diese Frage, was gibt es für rigide Vorstellungen, in die Menschen eingesperrt werden. Aber für mich heißt es eben, dass das alle Menschen umfasst und dass es darum geht, Solidarität zu wecken. Solidarität mit allen Formen von Benachteiligung und dass wir da zusammenstehen. Mhm. Und das, genau das habe ich in diesem Frauenfilmfest immer wieder erlebt, auf verschiedenste Weise. Und dass da jetzt solche Angriffe kommen, das macht mich sprachlos.
Ja, ich meine, also in diesen Tagen ist mir auch immer ganz präsent gewesen unser Gast Lema Bovi aus Liberia. Die kam ja 2009 zu uns. Das war 2 Jahre, bevor sie den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und die war lang bei uns und wir hatten unglaublich viele Vorführungen, Gespräche, Gesprächsrunden mit Friedens- und Konfliktforschern. Wir waren an Schulen. Und sie hat uns also ganz ausführlich wirklich erzählen können, was sie für Strategien entwickelt haben, um den blutigsten und grausigsten Bürgerkrieg, den es in Liberia gab, als völlig machtlose Frauen, eigentlich also formale machtlose Frauen, diesen Bürgerkrieg zu stoppen und auch dazu zu verhelfen, dass eine wirkliche Demokratie dann reinkommt in diese Gesellschaft. Und das Beispiel war so schlagend. Sie hat eben erzählt, wie sie zuerst mal die ganzen christlichen Gruppen vereinigt haben. Wie sie, weil es gibt ja ganz viele auch so Freikirchen und unterschiedliche christlichen Kirchen. Und dann haben sie eben die muslimischen Frauen dazu geholt und haben sich auch wirklich viel auseinandergesetzt, was für Unterschiede es denn wohl gibt zwischen ihnen. Also es waren Workshops, die sie gemacht haben und da ist dann am Schluss tatsächlich rausgekommen, dass sie gesagt haben, boah, unsere Schicksale, die sind eigentlich sowas von gleich. So viele von uns sind Frauen, die häusliche Gewalt erleben. Da macht es überhaupt keinen Unterschied und es interessiert auch da überhaupt nicht, ob man jetzt muslimischen oder christlichen Glaubens ist. Und die waren so toll da drin, sich überhaupt nicht spalten zu lassen. Und das war jetzt so sehr meine Erinnerung an sie, die mir hochgekommen ist in diesen Tagen, wie wichtig das ist für Frauenbewegung, für Frauenrechtsbewegung, sich nicht spalten zu lassen. Also alles dagegen zu tun und es auch zu entdecken, was sind denn nun Vorgehensweisen, um Frauenrechtsorganisationen zu spalten. Gibt es natürlich von vielen verschiedenen Seiten aus, gibt es da Versuche. Also das werden sicher viele Bücher darüber geschrieben, kann man sicher alles nachlesen. Aber ja, also dass diese Frauen, die jetzt einfache Marktfrauen waren, sowas von klug waren und es überhaupt nicht zugelassen haben, dass da ein Keil zwischen die getrieben wurde. Ja, das war eine ganz wichtige Erinnerung und wo ich dann gedacht habe, müssen wir doch wirklich von diesen Frauen lernen, müssen wir doch wirklich alles dazu tun, dass wir hier uns nicht spalten, uns nicht ausgrenzen. Ja, und ich hoffe, dass die Frauenfilmtage auch irgendwie ein Beitrag waren, dass man sich wieder erinnert hat, um was geht's denn wirklich hier? Was sind denn die wirklich ganz schlimmen Probleme, die Frauen zu konfrontieren haben? Und die haben wir nur wirklich bei Terre des Femmes in diesen ganz gravierenden Themen. Das ist da immer präsent und ist dann halt auch in den Filmen rausgekommen. Und ich freue mich natürlich, dass trotzdem, obwohl die Menschen das Publikum solche schwierigen Themen anschauen mussten, auch mitfühlen mussten und dafür auch noch Geld bezahlen, aber dass es trotzdem für sie also eine positive Erfahrung war. Also da, ich glaube, das war es auch für ganz viele und da freue ich mich auch sehr drüber, da voranzukommen.
Es ist ja so, dass es geht ja, Frauenrechte sind Menschenrechte und das wirkt sich nicht nur auf die Frauen aus, es wirkt sich auf die ganze Gesellschaft aus, auf die Freiheit und auch die Art, wie man miteinander umgeht in der ganzen Gesellschaft, wenn man sich dafür einsetzt.
Klar.
Und in diesem Sinne denke ich, lassen wir uns nicht spalten. Wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, lernen wir immer wieder neu miteinander darüber zu sprechen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander für, eine bessere Welt.
Ja. Ja, das kann ich auch voll unterstreichen und ich hoffe, dass auch wirklich immer mehr Leute in diesem Sinne tätig sind und auch solidarisch sein werden.
Danke, Irene.